An der Spitze der Schweizer Suizidstatistik stehen zwei Kantone, die unterschiedlicher nicht sein könnten, Basel-Stadt und Appenzell. Der eine ausgesprochen ländlich und katholisch, der andere rein städtisch, hauptsächlich protestantisch. Sie haben aber etwas gemeinsam. In beiden Kantonen setzen rund 23 von 100.000 Menschen ihrem Leben ein frühzeitiges Ende. Das sind fast doppelt so viele wie in den kleinen Innerschweizer Urkantonen, Uri und Schwyz zum Beispiel, oder im Tessin. Diese Kantone stehen mit 12 Suizidierten auf 100.000 am unteren Ende der Suizidstatistik. Diese Statistiken sind Martin Eichhorn vertraut. Er ist Oberarzt an der Psychiatrischen Universitätsklinik in Basel. Dort arbeitet er auf der geschlossenen Abteilung und ist Spezialist für Suizid.
Basel-Stadt ist der städtischste Kanton der Schweiz. Und somit haben wir auch alle bevölkerungsrelevanten Kriterien einer Großstadt. Also die Altersstruktur ist so verteilt, dass wir mehr Alte, vor allem auch weniger Kinder haben in der Bevölkerung. Wir haben aber auch andere Risiken in der Stadt. Das sind die Migrationsproblematiken, wo wir wissen, dass die Suizidrate erhöht ist. Wir haben Leute, die aus sozialen Gründen in die Stadt kommen, in die Anonymität kommen. Wir haben eine etwas höhere Häufigkeit von psychischen Krankheiten in der städtischen Bevölkerung als in der Gesamtbevölkerung. Und somit müsste man die ganzen Zahlen nach all diesen Risikofaktoren korrigieren. Und dann würde sich diese Zahl relativieren.
Alter ist also ein Risikofaktor. Auch psychische Probleme, psychische Krankheiten, Migration und soziale Entwurzelung können das Risiko für einen Suizid erhöhen. Warum denn aber zeigt sich im Kanton Appenzell genau dieselbe hohe Suizidrate wie in Basel? In diesem ländlichen kleinen Kanton, der in jeder Beziehung das pure Gegenteil von Basel-Stadt zu sein scheint. Wo die Alterspyramide ausgeglichen, psychische Krankheiten dem Durchschnitt entsprechen, wo Migration und soziale Entwurzelung relativ selten sind. Appenzell ist für die Fachleute ein Rätsel, schon immer gewesen.
Bei Appenzell muss man etwas relativieren, weil der Kanton sehr klein ist und die Zahlen absolut gesehen sehr klein sind. Trotzdem fällt auf, dass sich diese Zahlen durch die Zeit einfach durchgehend halten. Aber man weiß es nicht. Man weiß die Ursache nicht.
Auf der einen Seite also kennt man heute verhältnismäßig viele Risikofaktoren. Auf der anderen Seite aber sind auch einige blinde Flecken, wie das Beispiel Appenzell zeigt.
Es gibt verschiedenste Theorien. Ich gehe mal davon aus, wenn wir andere Regionen in der Schweiz hätten, die wir statistisch abbilden könnten, dass wir auch andere kleine Regionen finden würden, wo die Suizidrate höher ist. Es gibt Hinweise, dass genetische Faktoren eine Rolle spielen könnten. In der ländlichen Bevölkerung bleibt der Genpool wird weniger durchmischt als in städtischen Regionen. Es könnte mit einer Rolle spielen, aber es ist alles sehr im Hypothesenbereich. Also wir wissen wenig. Wir wissen da wirklich zu wenig.
Man weiß auch deshalb zu wenig, weil das suizidale Verhalten ausgesprochen komplex ist.
Also es ist wirklich ein Unterschied, ob jemand in einer Krise, in der Pubertät mal sich auch Gedanken darüber macht, wie wäre es, wenn ich nicht mehr leben würde. Oder wenn sich ein 40-jähriger Mann mit Kindern einfach vor den Zug wirft. Das sind andere Geschichten dahinter, das sind andere Dynamiken dahinter. Und ich kenne keine zwei Menschen, wo ich einen Suizid mitbekommen habe, wo die Geschichte die gleichen wären.
Es spielen also ganz verschiedene Faktoren eine Rolle und die sind von Person zu Person verschieden.
Psychiatrische Krankheiten können reinspielen, die Lebensgeschichte spielt rein, wirtschaftliche Situation, das nähere Lebensumfeld, die Familie, wie jemand getragen wird, so dass es dann auch in der Forschung schwierig ist, einzelne Aspekte genau herausarbeiten zu können.
Erschwerend in der Forschung ist auch die Kleinräumigkeit der Schweiz.
Etwa 40 Suizide pro Jahr bei knapp 190.000 Einwohnern. Da können Sie sich vorstellen, dass die Suizidhäufigkeit, ich weiß jetzt die absoluten Zahlen nicht von Appenzell, dass die viel, viel kleiner sind. Und dann Gruppen zu bilden, Risikofaktoren herauszuarbeiten und dann allgemeingültige Zahlen und Thesen herauszuarbeiten, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.
Trotzdem aber wird geforscht, auch wenn der Suizid nicht gerade zu den Schwerpunktthemen zählt.
Einzelfakten Daten über Risikofaktoren in einzelnen Gruppen, da wird sehr viel geforscht. Was die große Frage ist, wie integriert man diese verschiedenen Forschungsergebnisse? Also, dass man vom Wissen zum Verstehen kommt, das ist der komplexe Schritt.
Den Suizid verstehen, um vielleicht eine sinn- und wirkungsvolle Prävention entwickeln zu können. Doch bleiben wir vorderhand noch einen kurzen Moment beim Thema Wissen. Vieles ist bekannt. Zum Beispiel, dass Männer in der Schweiz sich wesentlich häufiger umbringen als Frauen. Auf 1000 Männer kommen 400 Frauen.
Weltweit brauchen Männer mehr harte Methoden, also Sprung aus großer Höhe, sich vor den Zug werfen, sich erhängen, sich erschießen. Frauen vergiften sich häufiger.
In der Schweiz vor allem mit Tabletten, Schlafmittel, Schmerzmittel. Während die harten Suizidmethoden der Männer mit großer Sicherheit zum tödlichen Ziel führen, misslingen die Vergiftungsversuche der Frauen oft, weil es eher Suizidversuche sind und die haben eher den Charakter eines Hilferufes. Suizidversuche von Frauen misslingen aber auch deshalb oft, weil es schwierig geworden ist, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen.
Wenn Sie in der Schweiz Medikamente kaufen in der Apotheke und diese einnehmen, dann haben Sie eine große Chance, dass diese nicht tödlich sind, auch wenn Sie viel davon nehmen. Durch das, dass die Medikamente immer sicherer wurden, also weniger giftig wurden, weniger giftig bezüglich, dass der Tod eintreten könnte bei einer Vergiftung. Das war in den 70er Jahren noch anders. Und wenn Sie Pestizide einnehmen, dann sterben Sie daran. Da braucht es dann nicht riesige Mengen, sondern da können sie wirklich daran sterben.
Und genau das machen die Frauen beispielsweise in China und Indien. Sie nehmen Pestizide ein, weil sie solche oft im Haushalt vorrätig haben. Und diese Pestizide wirken tödlich. In China und Indien ist die Sterberate zwischen den Geschlechtern ausgeglichen. Es sterben ungefähr gleich viel Männer wie Frauen. Wäre das in der Schweiz auch der Fall, wenn die Medikamente tödlicher wären? Dagegen spricht schon alleine die historische Entwicklung der schweizerischen Suizidrate. Diejenige der Frauen ist nämlich in den letzten 100 Jahren angestiegen, trotz verbesserter Medikamente. Es muss also andere Gründe geben, weswegen Frauen seltener sich das Leben nehmen als Männer.
Also man weiß, dass Frauen viel schneller Hilfe holen, externe Hilfe holen als Männer. Und das hat sich ganz eindrücklich gezeigt in einer schwedischen Studie, wo Hausärzte geteacht wurden zur Erkennung von Depressionen, die Gotland-Studie, die gezeigt hat, dass die Suizidrate gesunken ist, allerdings bei den Männern gar nicht, nur bei den Frauen.
Weil nur die Frauen dem Hausarzt von ihren Familienkonflikten berichten, von Arbeitsproblemen, Beziehungsabbrüchen, von Trauer, Angst und Einsamkeit. Dadurch können die Frauen nicht nur die eigene Not etwas lindern, den inneren Druck abbauen, dadurch können die Hausärzte die Lage auch besser erfassen und den Frauen professionelle Hilfe vermitteln. Die Männer hingegen schweigen viel öfter, glauben, die Krise selber überwinden zu müssen, sind damit überfordert und sehen nur noch den einen Ausweg. Allerdings hat sich an diesem Verhalten der Männer etwas geändert in den letzten Jahren. Ebenso wie psychische Krankheiten sind auch persönliche Krisen nicht mehr ganz so fest tabu wie noch vor Jahren.
Vor 8 Jahren in Bern, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, habe ich nie erlebt, dass ein Arbeitskollege seinen Kollegen auf den Notfall gebracht hätte und gesagt hat, dem geht es schlecht. Und jetzt, so die letzten 2, 3 Jahre, habe ich das mehrmals erlebt. Also auch diese Sensibilisierung, dass es jemandem schlecht geht und dass man Hilfe holen kann, auch bei Männern. Und da ist die Schwelle sicher gesunken. Negative Auswirkung ist die Erhöhung des IV-Renten durch psychische Störungen. Aber das zeigt auch, dass da der Zugang und die Schwelle, diesen Schritt zu machen, auch diese Hilfe anzunehmen, sicher gesunken ist.
Auffällig in der Schweizer Statistik ist die Tatsache, dass sich überdurchschnittlich viele ältere Menschen und überdurchschnittlich viele Jugendliche das Leben nehmen. Das weist darauf hin, dass Suizid oft einhergeht mit Krisen. Krisen, die je nach Alter anders aussehen. Entsprechend wählen die Menschen andere Mittel, um sich zu töten. Bei älteren Menschen ist der Suizid begleitet von länger dauernden Sinnkrisen, von aussichtsloser Einsamkeit oder psychischen Krankheiten. Der Entschluss, sich selber zu töten, wird tendenziell gut überlegt und die Selbsttötung dann vergleichsweise effizient angegangen. Bei den jungen Erwachsenen und Jugendlichen hingegen scheint der Suizid eher eine Art Impulshandlung zu sein. Ein Indiz dafür ist der sogenannte Werther-Effekt. Sobald die Medien beispielsweise über einen spektakulären Selbstmord berichten, gibt es zahlreiche Jugendliche, die diesen nachahmen. Ein Phänomen, das seinen Namen dem Roman »Die Leiden des jungen Werthers« von Goethe zu verdanken hat. Goethe beschrieb dort den Liebestaumel eines jungen Mannes, der sich, als seine Angebetete ihn nicht mehr haben wollte, das Leben nahm. Nach dem Erscheinen dieses Romanes erfasste eine regelrechte Suizidwelle die jungen Männer. Je mehr die Fachleute wissen über Suizid, desto besser scheint die Voraussetzung zur Prävention. Und tatsächlich ist von diesem Wissen viel vorhanden. Krankheiten wie Schizophrenie und Depression zum Beispiel erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sich jemand umbringt, ganz beträchtlich. Ebenso erhöht sich das Risiko eines Suizides bei Hinterbliebenen von Suizidopfern. Oder je tiefer die soziale Schicht, desto höher die Wahrscheinlichkeit eines Selbstmordes. Männer sind grundsätzlich anfälliger als Frauen, Protestanten sind ebenfalls anfälliger als Katholiken. Aber trotz all dem Wissen ist Suizid schlecht prognostizierbar. Das macht seine Prävention auch schwierig, aber nicht unmöglich, meint Martin Eichhorn.
Es wäre schon mal gut, wenn man all das machen würde, was wir wissen, dass es nützt. Es gibt auch wirklich Strategien, wo sehr viel dafür spricht, dass die auch helfen und dass da etwas bewirkt werden kann.
Der Anfang einer sinnvollen Strategie wäre schon mal alleine die Tatsache, den Suizid zu anerkennen als Bestandteil der menschlichen Gesellschaft.
Das Phänomen der Suizidalität, das gehört zum Menschen, das gab es immer. Und ich finde es eine Grundbedingung, dass man es auch mal als Faktum anerkennt, dass es das gibt. Ich glaube, ich habe keinen Kollegen und ich glaube selber auch nicht daran, dass man diese Rate auf Null senken könnte. Das ist eine Utopie, die unrealistisch ist.
Das Akzeptieren des Suizides als Tatsache ist der erste Schritt in einer sinnvollen Strategie. Sich dann zu fragen, was genau man mit der Prävention eigentlich verhindern will, ist der zweite Schritt. Soll die Suizidrate gesenkt werden oder sollen die Suizidversuche zurückgehen? Zwei gänzlich unterschiedliche Fragestellungen, die eine andere Strategie erfordern. Bleiben wir deshalb in dieser Sendung bei der Suizidrate. Diese ist in den letzten 20 Jahren in der Schweiz gesunken.
Verleugnen, wir sind immer noch hoch, im Übergang mittleres, oberes Drittel in Europa. Aber sie waren die letzten 20 Jahre am Sinken. Weshalb? Kann man sich ja dann die Frage stellen, was könnte dahinter stecken?
Zum einen ist sicher das Netz an therapeutischen Möglichkeiten dichter geworden, meint der Psychiater Martin Eichhorn.
Da gibt es etwas ganz Wesentliches, was ich wichtig finde, dass die Verfügbarkeit der Mittel einen direkten Zusammenhang hat mit der Suizidhäufigkeit.
Eben die verbesserten Medikamente, aber auch all die Türme und Brücken, die in den letzten Jahren mit Netzen und Glasscheiben gesichert worden sind.
In Bern wurde die Münsterplattform gesichert. Man überlebt das, wenn man dort springt, weil man im Netz hängen bleibt. Man hat das Gas geändert. In England der Wechsel vom Stadtgas auf das Erdgas hat zu einer Senkung der Suizidrate geführt, weil das Mittel nicht da war.
Und dieser Zusammenhang von fehlenden Mitteln und abnehmender Suizidrate weist auf etwas hin, was ebenfalls weiterhilft in der Prävention.
Die eigentliche Handlung des Suizides geschieht häufig doch unüberlegt, einer starken Einengung. Und wenn Sie in dieser Einengung sind und es ist etwas da, dann nehmen Sie es. Wenn es nicht da ist, nehmen Sie es nicht.
Diese Einengung, von der Martin Eichhorn spricht, ist Teil einer psychischen Entwicklung, die einem Suizid immer vorauszugehen scheint. In der Fachliteratur ist sie bekannt unter dem Begriff präsuizidales Syndrom. In der ersten Phase wird, nach einer erlebten Krise, die Flexibilität der betroffenen Personen immer kleiner. Es entsteht für sie zunehmender Eindruck, die ganze Welt sei gegen sie und sie ziehen sich zurück. In der zweiten Phase entstehen gehemmte Aggressionen. Menschen in einer solchen Krise verhalten sich in unterschiedlichen Situationen nicht mehr adäquat. Und in der dritten Phase dann kommen die Selbsttötungsfantasien. Oft befinden sich solche Menschen in einer Depression. Sind sie deswegen in einer psychiatrischen Klinik, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Ärztinnen und Psychiater die suizidalen Anzeichen erkennen und entsprechend handeln.
Und da wissen wir, wenn wir Depressionen gut behandeln, sinkt die Suizidrate, sinkt die Suizidversuchsrate. Das ist mal sicher ein wichtiger Punkt. Das ist der medizinische Anteil.
Doch die Hilfe in der Klinik alleine reicht nicht.
Wir haben in der Klinik nicht mehr sehr viele Suizide, Wir haben die Suizide nach Klinikaustritt. Also diese Schnittstelle, wo Behandlungskonstanz nicht immer optimal gewährt werden kann, das ist gefährlich. Also wir brauchen eine Behandlungskontinuität.
Prävention wäre dringend nötig bei all denen, die nicht in einer Klinik gegen Depressionen behandelt werden, die sich vielleicht beim Hausarzt melden oder ganz einfach nur traurig durch die Welt schleichen.
Wenn es jemandem so schlecht geht, dann sieht man es den Leuten häufig an. Dann ziehen sie sich zurück, sie verändern sich, sie werden brummeliger, zurückgezogener, verschlossener.
Hier, meint der Psychiater Martin Eichhorn, sollte man seine Scheu überwinden und die Person darauf ansprechen. Das kann Leben retten, vorausgesetzt, man trifft den richtigen Ton.
Ich meine, Sie können dann auf jemanden zugehen, wo Sie das Gefühl haben, es steckt in einer Krise, und ihm sagen, du denkst auch daran, dir das Leben zu nehmen. Ich glaube, dann ist die Chance gelaufen, dann macht er nicht mit. Aber einfach mal neugierig zu fragen, du, wie geht es dir überhaupt? Irgendwie die letzten 3 Tage schaust du so, als ob dir was über die Leber gekrochen ist. Da kann er ja Nein sagen. Die Erfahrung ist dann häufig, dass die Leute dann anfangen zu erzählen. Und da gibt es auch noch so eine Grundregel. Wenn es dann um Suizidalität geht, kommt häufig die Frage, ja, warum denn? Also diese Angst, und mit dem Warum blockieren sie, das ist ein Vorwurf drin, dann erzählen die Leute nichts. Und dann einfach mal zu fragen, wie ist es denn dazu gekommen? Wie kam die Krise? Mit einer solchen Frage, mit einer Wie-Frage, bringen Sie die Leute schneller zum Reden, dann erzählen Sie und fühlen sich nicht unter Druck. Mit einem Warum kommt immer dieser unterschwellige Vorwurf.
Eines der verbreitetsten Klischees, meint der Psychiater, sei die Annahme, dass das Reden über den Suizid diesen erst recht vorantreiben würde. Genau das Gegenteil sei der Fall, meint Martin Eichhorn.
Also, dass die innere Welt teilen zu können, hilft. Wir sind keine Einzelgänger. Die menschliche Spezies ist, wir leben nicht einzeln auf den Bäumen, sondern wir leben in Sippen und Gruppen. Dazu gehört, dass man sich austauscht, dass man nicht alleine ist. Und das zeigt ja auch in den Studien, dass diese ganzen Variablen für Einsamkeit das Suizidrisiko erhöhen und Gesellschaft das Suizidrisiko senkt.
So weit, so gut. Oder eben nicht. Bei all dem, was bereits getan wird in zahlreichen Kliniken, Arztpraxen, Studierstuben, Freundeskreisen, es könnte wesentlich mehr getan werden, um die Suizidrate zu senken. Eine Rate, bei der es ja nicht nur um die Toten geht, sondern um die zahlreichen Hinterbliebenen, die sich mit Ohnmacht und Schuldfragen abplagen. Da geht es auch um all diejenigen, die einen Versuch überlebt haben und jetzt vielleicht im Rollstuhl sitzen, weil der Versuch misslungen ist. Das sind Tausende, die von einem Suizid betroffen sind.
Es braucht eine Sensibilisierung, es braucht Forschung, es braucht Strukturen, die Hilfsangebote verfügbar machen, es braucht Information, Wissen und dann auch politische Aspekte. Ich meine jetzt wieder die Verfügbarkeit der Mittel. In der Schweiz haben wir relativ viele Schusswaffen. Ist das sinnvoll? Nehmen wir das in Kauf? Im Verkehr nehmen wir auch Tote in Kauf, aber dort sind hohe Anstrengungen im Gange, dass das zurückgeht. Und dort zeigt sich auch schön, dass Prävention, wenn sie koordiniert ist, auch Erfolge zeigt. Die Verkehrstoten sind massiv zurückgegangen seit den 70er Jahren. Ich finde es wichtig, dass mal die Bemühungen und Koordinationen stattfinden, die bewirken, dass das, was man weiß, wenigstens schon mal umgesetzt wird.
Wechseln wir von der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel nach Bern ins Haus der Ärzte. Dort genießt eine kleine Organisation Gastrecht. Diese Organisation hat sich dem Versuch einer sinnvollen Suizidprävention verschrieben. Y heißt der Verein. Seine Mitgliederliste ist lang und reicht, um nur einige zu nennen, der Schweizerischen Erziehungsdirektorenkonferenz, der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie, dem Verein Regenbogen, der Pro Juventute, der Nationalen Gesundheitsförderung Schweiz, über die Pro Mente Sana bis zur dargebotenen Hand und dem Roten Kreuz. Sie alle sind an einer Suizidprävention interessiert. Sie bezahlen Beiträge, damit Y arbeiten kann. Y wurde 2003 gegründet und steht als Organisation eigentlich erst am Anfang, meint die Geschäftsführerin Barbara Weil. Doch an was es fehlt in der Schweiz, weiß Barbara Weil sehr genau. Sie kommt zu einer identischen Einschätzung wie Martin Eichhorn.
Grundsätzlich wird, denke ich, nirgends mehr getan als nötig, sonst wären wir eigentlich gut. Aber die Doppelspurigkeiten bestehen in unserem föderalistischen System, insofern als wir in den 26 Kantonen 26 verschiedene Gesundheitssysteme haben und jeder Kanton für sich selbst verantwortlich ist, demzufolge auch in den Kantonen eigene Netzwerke gebildet werden, die untereinander nicht koordiniert sind, weder auf der wissenschaftlichen Ebene noch in den Zielformulierungen, also dass man zum Beispiel eine nationale Strategie hätte, die in den Kantonen eine Fortsetzung findet.
Und eine nationale Strategie wäre sinnvoll, wenn man wirklich daran interessiert ist, die Suizidraten zu senken, so wie das beispielsweise in anderen Ländern erfolgreich versucht wurde.
Zum Beispiel in Finnland 1986 eine nationale Strategie verabschiedet wurde. Diese Strategie beinhaltete eine Erfassung der Risikogruppen, eine fortlaufende Erfassung und das Monitoring von Suizidversuchen und Suiziden und dann auch zum Beispiel eine Reduktion der Verfügbarkeit von Suizidmethoden, sprich Waffengesetzgebung. Und zum Beispiel in Schweden war dann die organisierte Nachbetreuung von Suizidhinterbliebenen ein Programmpunkt. In England ist ein nationales Institut für psychische Gesundheit gegründet worden, damit die nationale Strategie Suizidprävention in die Tat umgesetzt werden kann. Das war 2002.
Verschiedene Ansätze zwar, aber eins ist ihnen gemeinsam: Es steckt ein politischer Wille dahinter. Und davon ist in der Schweiz noch nicht gerade viel zu spüren.
Politisch ist es so, dass tatsächlich die gesetzliche Grundlage fehlt und darum eigentlich der Bund und zum Teil die Kantone keine Präventionsaktionen in Angriff nehmen können, weil ja sämtliche Tätigkeiten des Bundes auf eine gesetzliche Grundlage basieren müssen. Die einzige Ausnahme ist zum Beispiel im Bereich Forschung oder im Bereich Datenerhebung.
Was die Datenerhebung betrifft, da ist die Schweiz immerhin in der Lage, ihre Suizide bis ins 19. Jahrhundert lückenlos zurückverfolgen zu können. Allerdings müssten für wirklich präzise Fragestellungen diese Daten wesentlich differenzierter erhoben sein. Und auch in der Forschung wird einiges getan, aber eben unkoordiniert. Ypsilon hat deshalb ein Forschungsforum auf die Beine gestellt, das im Mai zum ersten Mal stattfinden soll. Ein Forschungsforum, wo die verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre Fragen und Erkenntnisse austauschen können.
Wo man dort auch einen Forschungskatalog aufstellen möchte, wo sind die Lücken in der Schweiz, wo haben wir keine Daten oder wenig Daten, wie kann man die Daten aufarbeiten, um dann Implikationen für die Prävention herauszufinden.
Die Anfrage, meint Barbara Weil, sei groß. Doch kehren wir nochmals zurück zum politischen Willen und der fehlenden Gesetzesgrundlage für eine sinnvolle Prävention. Diese, samt dem damit verbundenen Geld, fehlt nicht nur im Zusammenhang mit Suizid. Geld und Gesetzesgrundlage fehlen überhaupt bei psychischen Krankheiten. Das tritt überdeutlich zutage in einer Studie, die Marc Itta verfasst hat, im Auftrag der Gesundheitsförderung Schweiz. In dieser Studie hat der Jurist Marc Itta eine Übersicht über die verschiedenen gesetzlichen Grundlagen von präventiven Maßnahmen zusammengestellt und zeigt, wie viel Geld wohin fließt dank dieser Gesetzesgrundlage. 1,05 Milliarden sind es insgesamt, die jährlich für Prävention im Gesundheitswesen zur Verfügung stehen. 1,05 Milliarden, das klingt nach viel Geld. Angesichts der 48 Milliarden aber, die für die Gesundheit insgesamt zur Verfügung stehen, ist das wenig. Das Verhältnis von Verhütung zur Reparatur beträgt damit rund 1 zu 50. Marc Itta stellt in seiner Studie sämtliche Gesetze zusammen, die in irgendeiner Form Prävention vorschreiben. Da sind zum Beispiel die Bundesverfassung, das Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, da ist das Tabaksteuergesetz, die Sportförderung, da ist der Schutz der Gesundheitsartikel, das Arbeitsgesetz und so weiter. Marc Itta zeigt auch, wie viel Geld jeweils für welche Krankheitsvorsorge zur Verfügung steht. Für die AIDS-Prävention beispielsweise sind das pro Jahr 10 Millionen Franken. Für Alkoholprävention 24 Millionen, für Tabak 18, für Unfallschutz 87 Millionen, für Prävention im Straßenverkehr 18 Millionen. Insgesamt eben 1,05 Milliarden. Was die Prävention im psychischen Bereich betrifft, da gibt es weit und breit weder ein Gesetz noch dazugehörende Gelder. Jedenfalls vorderhand. Beim Bundesrat hängig ist ein Postulat, das Auskunft verlangt über das weitere Vorgehen des Bundes in Bezug auf die Suizidprävention. Und ebenfalls hängig ist ein neues Präventionsgesetz, das Bundesrat Kuschbein kürzlich an einer Gesundheitstagung in Aussicht gestellt hat. Doch kehren wir zurück zu Ypsilon, zu Konrad Frey, dem Präsidenten des Vereins. Wie stellt er sich eine wirkungsvolle nationale Strategie für eine Suizidprävention in der Schweiz vor? Eine Frage, die zu früh gestellt wird, meint Konrad Frey. Denn zuerst müssten überhaupt rechtliche Grundlagen geschaffen werden. Und dafür setzt sich Ypsilon jetzt erst einmal ein. Erst dann kommt das Nachdenken über eine konkrete Strategie. Allerdings, Vorstellungen habe er schon, weil er seit Jahren, unter anderem als Psychiater, mit Suizidprophylaxe zu tun hatte und auch schon erste Maßnahmen durchgeführt hat. Zuerst hat er zusammen mit einer Gruppe Ärzten angefangen, das Thema zu enttabuisieren. Unter anderem wurde während 8 Monate intensiv die Medienberichterstattung analysiert. Das war 1992.
Und zwar haben wir das deshalb gemacht, weil wir wissen, da gibt es viele Daten dazu, dass je nachdem, wie man über Suizid in den Medien spricht, kann das hilfreich sein im Sinne eben einer Sensibilisierung oder es kann dazu führen, dass Menschen, vor allem junge Menschen, plötzlich wie auf den Geschmack kommen.
Ideale Berichterstattung erzählt weniger in allen Details, wie ein Suizid begangen wurde, sondern vielmehr, dass er aus einer Krise heraus entstanden ist.
Wenn man keine Arbeit hat oder wenn eine Beziehung zu Ende gegangen ist und es geht darum, eigentlich lebensbejahende Texte zu schreiben, dass Krisen zwar zu unserem Leben gehören, aber dass Krisen eben fast immer, es gibt nie ein immer, aber fast immer auch positive Ausgänge haben und über das muss man sprechen. Also es geht nicht darum, das Thema tot zu schweigen. Dieser Ausdruck, der passt ja eigentlich eben sehr gut, das sagt man ja im Volksmund, man schweigt ein Thema tot. Es geht darum, das Thema zu enttabuisieren, aber gleichzeitig nicht es reißerisch darzustellen.
Enttabuisieren, sensibilisieren und vor allem zielgruppengerecht vorgehen. Bei Jugendlichen heißt das, Menschen, die berufstätig mit ihnen zu tun haben, diese Menschen auf suizidale Verhaltensmuster und Anzeichen zu schulen.
Oder man weiß, dass Suizide oft auch eben kurzschlüssig entstehen und dass man durch eigentlich recht einfache technische Maßnahmen, dass man verhindert, dass Menschen überhaupt ein Instrument oder eine Methode finden, um sich das Leben zu nehmen. Man weiß, dass wenn man das macht, dass das einen Effekt hat.
Dabei geht es übrigens nicht nur darum, Netze unter Brücken zu hängen oder kleinere Medikamentenschachteln zu verkaufen. Da könnte man zum Beispiel auch die Frage stellen, ob denn wirklich jeder Mann sein Militärgewehr zu Hause bei sich lagern sollte. Denn wir wissen, Männer sind gefährdeter als Frauen und sie bevorzugen Erschießen oder Erhängen. Allerdings ist anzunehmen, dass ausgerechnet diese Zielgruppe einem verschärften Waffentragverbot werden wird.